Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg. Auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zum Füchsle Talk, dem Podcast zum Sportclub Freiburg bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Michael Schröder oder bei Twitter @fußball und euer Podcatcher ist nicht kaputt. Es gibt wirklich schon wieder eine neue Folge, weil wir möchten einfach nochmal über die Fortsetzung der aktuellen Bundesliga-Saison sprechen. Unter anderem deswegen, weil sie ja fortgesetzt wird und nicht, wie man überlesen kann, neu gestartet wird. Ich finde das so lustig, dass überall steht der Neustart. Dazu habe ich ein paar Gäste eingeladen. Und bevor es an die Startelf geht, begrüße ich erstmal Helene Breit. Die kennt der ein oder andere sicher aus dem Stadion und sie engagiert sich unter anderem für die Faninitiative Unsere Kurve und ist zum ersten Mal im Füchse Talk zu Gast. Hallo, Helene.
Hallo, schön, dass ich bei euch sein kann.
Immer gerne. Also wir hatten schon illustre Gäste. Du reißt dich da mit Sicherheit super ein. Des Weiteren ein Gast, den alle kennen, der Sven Metzger, der @zugzwang74 bei Twitter. Hallo Sven.
Ich bin ja kein Gast, ich wohne ja hier. Schönen guten Abend.
Du bist mein Gast, ich habe dich zum Call hinzugefügt. Okay. Und heute auch mit dabei der Philipp Schneider, die Schutzschwalbe bei Twitter mit Doppel-I vom Bodensee. Hallo Philipp.
Hallo, sonnige Grüße hier aus dem südlichsten Teil Deutschlands.
Sehr gut, also bei dir regnet es auch immer noch nicht und alle jammern, sehr schön. Und der Dominik Naab, @mit2i und k bei Twitter. Hallo Dominik.
Ich grüße euch, hallo.
Hallo. So, ich fange gleich mit unserem Gast an, logischerweise, weil du bist die Einzige, mit der ich noch nicht über dieses Thema gesprochen habe. Die Bundesliga, wie sie gerade pausiert und wie sie sich verhält, war so unser Oberthema der letzten Woche. Und ich möchte einfach was aufgreifen als erste Frage an dich, was ich bei dir in einem Interview gelesen habe und ich mich ehrlich gesagt auch gefragt habe, warum ist das gerade die aktuelle Situation, diese Corona-Krise, nicht eine Chance für die Bundesliga, sich mal hinzusetzen und zu überlegen, so, jetzt haben wir gerade Zeit, jetzt lass uns mal gucken, was schief läuft vielleicht und das vielleicht angehen, weil wir gerade sowieso Zeit haben. Wieso ist es nicht so, sondern eher so nach vorne preschen und auf Teufel komm raus fortsetzen wollen?
Naja, aus Sicht der Vereine und der Verbände ist ja zwar gerade kein Spielbetrieb, aber die arbeiten ja tatsächlich auf Hochtouren an ihrem Konzept, die Saison fortzusetzen. Davor, also am Anfang, als die Saison unterbrochen worden ist, hatte ich den Eindruck, haben sich gar nicht so viele intensiv damit auseinandergesetzt. Bei uns haben das einige, mir eingeschlossen, doch gemacht. Und gerade am Anfang ging es ja eher auch darum, überhaupt mal zu sondieren, was bedeutet es denn für verschiedene Vereine. Ich hatte den Eindruck, dass auch innerhalb der DFL zwar einerseits durch die Lizenzierungsverfahren schon klar ist, wo gerade welcher Verein finanziell steht. Aber das hat Seifert ja auch in der ersten Pressekonferenz gesagt, dass sie nach der Mitgliederversammlung sich überhaupt erstmal gegenseitig aufgefordert haben, darzulegen und Worst-Case-Szenarien durchzuspielen. Also ganz am Anfang, gefühlt von der Ewigkeit, weiß nicht, wie es euch da geht, mir geht so, dass die Zeit einerseits total langsam vergeht und andererseits unfassbar schnell. Genau, und was wir dann als Antwort bekommen, und das finde ich nicht komplett falsch, ist, in Krisensituationen trifft man keine weitreichenden Entscheidungen und führt keine neuen Dinge ein für die Zukunft, sondern dann muss erstmal eine Krise überwunden werden. Und es sind, so kriege ich das zumindest auch mit, tatsächlich sehr, sehr viele Menschen sehr eingespannt in diese Fragen der Fortsetzung. Oder auch, ich bin mir sicher, dass die Szenarien eines Abbruchs etc. auch durchgespielt werden, darüber wird sehr viel weniger kommuniziert, dass sie damit beschäftigt sind. Und trotzdem, das haben wir ja auch, da reden wir bestimmt auch noch später drüber, ja auch gesagt, wir glauben aber trotzdem, dass man jetzt überhaupt mal eine Problemeinsicht artikulieren müsste. Das wäre der allererste Schritt. Und in einem zweiten Schritt vielleicht auch Dinge auf den Weg zu bringen, die schon lange im Fußball diskutiert werden. Aber das wäre schon die längere, kurze Antwort auf die erste Frage.
Ja, wir haben ein bisschen Zeit, aber Ich verstehe dich da, glaube ich, so, dass es quasi jetzt gerade das akute Problem ist, es ist eine Krise in der Krise. Also es war eh schon nicht alles. Die Einhörner hoppeln über den Regenbogen und alles ist super. Und jetzt kommt auch noch ein äußerer Einfluss dazu. Was mich so ein bisschen wurmt, ist zu sehen, dass man quasi nach 2-3 Wochen gefühlt Pause, da gebe ich dir auch recht, die Zeit ist irgendwie wie Wackelpudding, man kann es nicht mehr so einschätzen, Zeiträume. Trotzdem schon Vereine hat, die sagen, ja, uns geht es total schlecht, wir haben das Geld schon verpfändet, Schalke musste ja seine Basketballmannschaft, glaube ich, war es, Sven, hattest du erzählt, abmelden.
Ja, die in der zweiten Liga tätig ist. Also
da ist ja dann, das ist ja richtig krass, da spart man ja richtig Geld. Bei Salzburg sage ich schon, freudscher Versprecher, bei Leipzig habe ich erfahren im Rasenfunk, sieht es auch ganz düster aus, wenn da nicht bald wieder gespielt wird. Und Dominik, würdest du da mitgehen, dass du sagst, okay, der Michael, er sieht es ein bisschen falsch. Es ist der falsche Zeitpunkt, weil wir eine Krise haben, allgemein im Profifußball vielleicht, der sich in eine komische Richtung entwickelt und jetzt noch eine echte Krise auch noch. Oder würdest du sagen, naja, nee, jetzt ist mal sowieso Pause, jetzt hat man Zeit, um nachzudenken?
Ach, ich glaube, das ist ja eine Frage der Wahrnehmung. Also die Krise, die du bezeichnest, die ja vor Corona schon war, die würden ja andere im Profigeschäft so gar nicht sehen. So, ne? Die sagen doch, ist doch alles fein. Ich habe die Tage einen Podcast mit Jörg Schmadtke gehört, der sagt doch, das System hat doch funktioniert. Also es war ja alles durchfinanziert. So, also es war doch alles 1A und wunderbar. Aber klar war nicht alles aus Fansicht zumindest rosig in der ersten Liga oder generell im Profifußball. Und insofern würde ich jetzt schon auch eher hoffen, oder hätte die Perspektive, diese Corona-Krise sollte halt jetzt eine Chance sein, Dinge auch zu verändern. Aber ich vermute, dafür muss es halt noch mehr crashen. Also wahrscheinlich muss wirklich, also wie gesagt, ich glaube, so eine Veränderung kommt nur in einer krassen Krisensituation oder wenn das Versprechen so rosig ist, dass man da unbedingt hin will. So, und letzteres wird nicht der Fall sein, weil ich glaube, wir uns alle andere Veränderungen vorstellen. Insofern, glaube ich, brauchst du schon irgendwie drastische Konsequenzen jetzt oder Ereignisse noch. So irgendwie 2, 3, 4, 5 Vereine müssen wirklich Insolvenz anmelden, was auch immer so alles. Ne? Also ich glaube, bisher ist es ja alles noch, bisher habe ich noch nicht wahrgenommen, aber korrigiert mich gerne, dass irgendein Verein auch jetzt wirklich, also ich sag mal, mehr als die Profis verzichten, ein bisschen auf Geld oder irgendwie vielleicht doch noch Kurzarbeit angemeldet. Bisher ist alles irgendwie, wird es noch so weit abgefedert oder ist zumindest noch nicht kommuniziert, dass es richtig dreckig ist. Aber ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr da auch noch mal mehr als ich.
Also ich glaube, korrigiert mich, aber in Karlsruhe ist es gerade nicht so fröhlich, also was die erste, zweite Liga angeht. Schalke hat wohl die Rate für diese Fernsehgelder, die jetzt erstmal zu einem Drittel ausbezahlt werden, schon komplett verpfändet für die nächste Saison. Oder auf die letzte, wenn man so will, weil das Geld ist schon weg, es ist schon ausgegeben. Also es gibt schon so ein paar Vereine, wo man denkt, okay, alles klar. Und es ist nicht unbedingt nur so die untere Hälfte der zweiten Liga, wo es Probleme gibt. Aber es ist natürlich auch klar, dass sich jetzt niemand hinstellt und das mega offensiv nach außen trägt, außer ironischerweise Schalke, was ich auch gar nicht nachvollziehen kann, weil man da ja vermutlich auch irgendwie schlafende Hunde weckt. Sven, hat dich ein bisschen gewundert, dass es gleich so ein Thema war, dass plötzlich kein Geld mehr da ist? Und liegt es vielleicht daran, dass man, obwohl so viel Geld im Umlauf ist im Fußball, diese Lizenzierung immer nur jährlich macht? Also weil wenn ich eine Firma führe, dann habe ich ja eigentlich Interesse daran, dass die länger als ein Jahr überleben kann.
Ja, aber das Thema ist ja ein anderes. Und das ist natürlich ein Stück weit eine Entfremdung, auch wenn da keiner drüber redet. Wobei, das Thema Entfremdung wäre nochmal eins, was ich gerne nochmal gesondert diskutieren würde, weil meine Frage ist, gibt es sie wirklich, wenn ich sehe, wie voll die Stadien sind und was Medien mittlerweile Jahr für Jahr für die Bundesliga bezahlen. Aber das Thema, was du natürlich hast, ist, und das ist einfach der Punkt, guck dir mal die Entwicklung der Spielergehälter an. Guck dir mal an, wie viele Vereine mittlerweile jedes Jahr das Ziel haben, im Europapokal zu spielen. Und dann, wenn es denn Europapokal ist, dann aber auch bitte Champions League, weil Europa League bleibt ja erst so ab Viertelfinale wirklich was hängen, außer du heißt Eintracht Frankfurt und kannst das nochmal ganz anders nutzen. Das Thema, was du hast, ist, dass zu viele Vereine eine Wette auf die Zukunft eingehen. Wie soll ich sagen, wenn 10 Vereine eine Wette auf die Zukunft eingehen, finanzieller Natur, dass sie im Europapokal spielen wollen oder werden, und es können nur 6 oder 7, dann gibt es da am Ende immer jede Menge Verlierer. Dann hast du noch die Absteiger dabei. Das heißt, du bist immer in einem permanenten Wettbewerb. Wenn einer das Risiko geht, einer Wettbewerber, dann kommt halt der Nächste und so weiter und so fort. Das ist so ein Domino-Effekt, der sich da einfach breit macht. Und natürlich ist es so, dass die Vereine, also wie soll ich sagen, die Vernunft, die beim SC vorherrscht, wo es heißt, wir holen halt dann einen Höhler im Winter und keinen Stürmer, von dem wir glauben, dass wir ihn eigentlich bräuchten, was Bundesliga angeht, von der sportlichen Seite, weil er halt 6 Millionen mehr kostet und wir einfach sagen, wir brauchen diese Kohle Jahr für Jahr, um unseren Betrieb aufrechtzuerhalten und auch die Nachwuchsarbeit zu finanzieren. Das machen andere Vereine nicht in der Form. Das ist dann schon eine besondere Situation. Das führt dann halt dazu, dass du komplett auf Sicht fährst. Und wenn du auf Sicht fährst, kann es halt mal passieren, dass da eine Wand auftaucht, die du vorher einfach nicht gesehen hast, dann fährst du dagegen. Und das ist genau die Situation, die wir jetzt haben. Du hast sozusagen überbordenden sportlichen Wettbewerb, überbordende Erwartungen innerhalb der Vereine an einigen Stellen. Ein Umgang mit Geld, wo man sich manchmal schon fragen muss, was passiert da eigentlich, wenn du dir anschaust, was so Berater dann noch draufschlagen können, was teilweise auch an Nettoverträgen gemacht wird, wo du auch nur an den Kopf fassen darfst. Und das führt dann dazu, dass es jetzt so ist, wie sie ist, aber dass die Bundesliga ein sauber und gut wirtschaftendes Unternehmen ist und dass da alles seriös, nur seriös gearbeitet wird und Top-Leute nur am Werk sind. Ich glaube, die Story können wir jetzt wirklich zu den Akten legen.
Philipp, bist du gerade genauso entsetzt wie ich, dass die Bundesliga nicht nur sauber arbeitet?
Nee. Also,
es tut mir leid, dass ich das jetzt wieder so negativ hier reinbringe.
Nee, aber das weiß man ja auch. Also da gibt es einfach Vereine, die haben aber auch einfach den Ruf. Und dann, wenn man sich auch anguckt, was für Leute da dann teilweise am Werk sind, dann kann man sich es relativ einfach erklären. Ich denke, jeder, der Football Leagues gelesen hat, kann sich ungefähr auch nur im Entferntesten vorstellen, wie es in so einem Verein Fußball, also im Fußballverein zugeht und wie es im Profifußball zugeht. Deswegen schockiert mich das gar nicht. Also ehrlich gesagt, es ist ja auch einfach so. Ich finde, da gibt es immer so gute Beispiele. So Werder Bremen ist auch eins, das jahrelang Champions League gespielt hat und dann 2-3 Jahre nicht, aber dann halt Spieler hatte, die auf Champions League-Niveau verdient haben. Und jetzt halt einfach kurz vor dem Abstieg in die zweite Liga steht. Also das sind so, und der Werder Bremen gilt ja noch als vernünftiger Verein. Also ich finde es, mich überrascht das nicht, auch wenn es deswegen irgendwie nicht weniger traurig ist.
Ja, so sind wir uns ja im Großen und Ganzen tatsächlich einig, dass es nicht überraschend ist, aber umso trauriger eigentlich, dass es so ist und dass wir trotzdem, wenn der Anpfiff ist, alle wieder dabei sind.
Nö, definitiv nicht.
Aber also diesmal konkret, ja, diesmal ja. Konkret, aber normalerweise ist ja so, man liest die ganzen schlimmen Dinge über die FIFA und dann ist trotzdem wieder WM und man schaut sich's an. Aber stimmt, es ist diesmal tatsächlich ein bisschen anders. Also was ich als Vorteil gehört habe die Tage für einen Verein wie uns zum Beispiel, was mir gar nicht bewusst war, dass es als Vorteil gesehen werden kann, ist, ja, es gibt Vereine, die zahlen Miete, Stadionmiete, und die können sie jetzt ja erstmal aussetzen und dann sparen die ja quasi Geld. Das ist ja gut für die. Also solche absurden Konstrukte werden dann verkauft als, ja, das ist doch super. Da können sie ja jetzt ganz konkret noch an der Schraube drehen und ein bisschen Geld sperren. Helene, ist nicht vielleicht auch ein Problem, dass die Liga ja so ein bisschen einsichtig ist und sagt, ja, wir müssen ja schon mal uns überlegen, ob das alles so richtig war, die Richtung, in die es gelaufen ist die letzten Jahre, aber gleichzeitig das gar nicht kann, weil es natürlich eine Organisation ist, deren Ziel es ist, dass der Betrieb irgendwo weitergeht und dass da keiner irgendwo runterfällt.
Also ich glaube, das ist der Eindruck von sehr vielen aktiven Fans und je aktiver die Fans, desto höher das Misstrauen. Das könnte ich jetzt mal, ohne eine repräsentative Studie gemacht zu haben, so festhalten. Und ich bin auch sehr, sehr misstrauisch. Ich glaube, manchmal muss man sich aber fragen, wann hat man denn die Chance, weil wir vorhin auch über Chancen gesprochen haben. Und ich glaube, jetzt in dieser Situation, und die ist für mich nicht 2 Wochen lang, sondern die wird sich ja mindestens noch in den Sommer ziehen, haben wir die Chance, nochmal die Themen, die wir also seit 10 Jahren, andere Menschen seit 20 Jahren begleitend im Fußball kritisieren und versuchen sozusagen auch Schadensbegrenzung zu betreiben, sehr prominent anzubringen. Also wenn man sich gerade die Medienberichterstattung im Fußballkontext anschaut, sind, glaube ich, Fanpositionen so prominent vertreten wie zumindest in meiner Wahrnehmung davor nicht. Und die Frage ist, wann ist das richtige Zeitfenster, dass Vereine in ihren Verbänden, das finde ich immer wichtig, die Verbände kommen ja nicht extern dazu, sondern Vereine sind in Verbänden organisiert. Wie kriegen wir sie dazu oder genug Fürsprecher, weil es gibt ja Fürsprecher für Themen, die aktiven Fans, die Zuschauerinnen und Zuschauern wichtig sind, auch sich dafür einzusetzen und dann auch dafür zu werben, dazu Entscheidungen zu treffen in ihren Verbänden. Das ist, glaube ich, die Frage. Und wie schaffen wir es zu verhindern, dass ein Weiter-so, also dass es geht einfach weiter-so kommt. Und da spalten sich ja auch Fanmeinungen, das habt ihr im letzten Podcast auch diskutiert, wenn ich das richtig verstanden habe, muss es eben erstmal, müssen alle am Boden liegen und zwar richtig und erst dann geht was Neues los oder reicht es sozusagen mit einem sehr großen Schock und einige auch trotzdem mit einem Schaden davon zu kommen, um dann Dinge zu ändern. Ich habe auf die Fragen keine Antworten, aber ich kann sagen, dass ich und viele andere bei unserer Kurve, aber auch in anderen Fan-Orgas lokal, bundesweit, dafür einstehen werden, dass wir das hinkriegen, dass sich Dinge wirklich verändern. Und da ist es, glaube ich, schon wichtig, sich auch deutlich zu machen, dass es gab ja schon oft Versprechungen. Also die waren bei fanpolitischen Themen, aber auch bei sportpolitischen, fußballpolitischen Themen, gab es schon oft leere Absichtserklärungen oder lose Absichtserklärungen. Und ich habe das auch gelesen, dass das DFL-Präsidium gesagt hat, man will selbstkritisch dann auch auf sich gucken und Dinge ändern. Aber da muss ich tatsächlich sagen, das reicht mir nicht. Also dafür ist das Verhältnis zwischen Fans und Verbänden dann doch zu zerstritten, auch in manchen Ebenen und zu wenig vertrauensvoll, als dass ich das einfach so mal glauben kann. Und mir das reicht, dass in der Pressemitteilung im letzten Spiegelstrich drin steht.
Was würdest du denn sagen, braucht es noch, um dieses Fenster der Veränderungen zu öffnen?
Ich glaube, wir brauchen die Vereine. Also ich glaube, es funktioniert nicht, wenn Fans auf der einen Seite stehen, Vereine auf der anderen und manchmal dann die Verbände vor sich als Schutzschild stellen. Also ich sage nicht, dass das immer so ist, aber manchmal habe ich den Eindruck, dass es so gemacht wird. Und jetzt sprechen wir mal nicht vom DFB, da ist alles ein bisschen komplizierter, weil die ja so vieles vereinen. Aber bei der DFL ist einfach die erste und zweite Liga. Mehr in Anführungsstrichen ist ja dieser Verband nicht. Und das sagen wir auch als unsere Kurve sehr deutlich. Das sage ich aber auch als Freiburg-Fan fast noch deutlicher. Ich würde mir auch wünschen, dass der Sportclub Freiburg eine laute Stimme, also mit einbringt, dass er überhaupt mal seine Stimme erhebt, weil Freiburg, finde ich, stellt unter Beweis, unterstelle ich euch jetzt mal, was wir uns alle wünschen für die Liga insgesamt, nämlich nachhaltiges Wirtschaften, weitsichtig handeln, kreative Wege gehen und eben nicht immer nur den Ausverkauf zu forcieren, sondern den Versuch zu wagen zwischen wirtschaftlichen Interessen einerseits und aber auch gesellschaftlicher Verantwortung andererseits, eine Balance herzustellen und die dann auch zu halten. Und da gibt es ja nicht nur Freiburg, da gibt es auch andere Vereine. Und wir hatten das bei der 50+1 bleibt Initiative. Ich habe nicht daran geglaubt, dass diese Entscheidung so bahnbrechend für Vereine und Fans, die auf einer Seite stehen, ausging. Und deswegen halte ich es nicht für eine komplette Utopie, dass wir das zusammen erreichen können. Aber die Vereine müssen aktiv werden und sich auch positionieren.
Das heißt, die Meinungsbildung in jedem einzelnen Verein müsste eigentlich gefördert werden, sodass die Vereinsführungen sich dann tatsächlich auch eher für die gute Sache einsetzen. So habe ich dich jetzt verstanden, oder?
Absolut. Also ich meine, auch wenn wir, also jetzt bei denen, die in e.V. sind, ja sowieso, ich finde, also das finde nicht ich, sondern das ist so, die Mitgliederversammlung ist das höchste Beschlussorgan eines Vereins. Und die Mitglieder sind deswegen richtungsweisend. Ich weiß noch, damals bei der 50+1-Debatte hat Union Berlin eine Umfrage bei seinen Mitgliedern gemacht und entsprechend dieser Umfrage dann auch gehandelt. Das wäre doch jetzt ein super Zeitpunkt, dass Vereine in ihrer Mitgliedschaft nachfragen können, zu was steht ihr wie und was seid ihr auch bereit, vielleicht dann Abstrichen zu machen. Also auch Fans können da nicht fordern, ich will immer Erster werden. warum investiert ihr nicht jeden Cent in die Hoffnung sportlicher Erfolg? Aber da gibt es ja auch noch andere Punkte. Aber ich glaube schon, dass Vereine aufgefordert sind, mit ihren Fans, mit ihren Mitgliedern in Kontakt zu treten. Und das ist was, was sie doch jetzt leisten können. Also die Fanbeauftragten, die alle haben, auch Fanprojekte, also professionelle Fanarbeit kann doch wunderbar dafür genutzt werden. Also die begleiten uns jetzt ja gerade nicht an jedem Spieltag. Weil ihr vorhin gefragt habt mit der Einbindung, wer ist gerade wie arg eingebunden? Ich glaube, manche Teile bei Vereinen sind sehr stark eingebunden und andere könnten aber ja auch beauftragt werden, da Meinungsbilder einzuholen.
Und ist das realistisch, dass jetzt die 36 Profivereine da tatsächlich mal, was sie ja sonst auch nicht groß machen, irgendwie so die Meinung der Vereinsmitglieder hören oder auch bewusst einholen? Ich meine, es ist ja dann nicht, für die ist ja nicht nur das Vereinsmitglied relevant, also schön wär's so, sondern sie berufen sich ja dann schon auch immer wieder auch noch auf die Fans, die eben nicht im Verein organisiert sind. Und da frage ich mich gerade, warum sollte jetzt das Momentum entstanden sein, dass die Vereine sich mal, also mal eher auf das hören, was die Vereinsmitglieder sagen, als zuvor?
Ich glaube, weil wir sie daran erinnern müssen. Und ich glaube, da ist jeder und jede gefragt, lokal. Also das kann man auch nicht nur an die aktive Fanszene sozusagen in Anführungsstrichen jetzt mal abschieben, die sollen das schon mal machen, sondern jedes Mitglied hat ein Stimmrecht und jedes Mitglied hat die Möglichkeit, Briefe zu schreiben und E-Mails zu schreiben und Dinge einzufordern. Und auch außerhalb einer Jahreshauptversammlung hat man die Möglichkeit, sich an seinen Vorstand zu wenden. Also ich glaube, das kennen wir ja alle aus kleineren Vereinen auch. Und das sind Formen der demokratischen Mitgestaltung. Und wenn man die in Anspruch nehmen würde und dann auch auf Dialogformate setzen würde jetzt in der Zeit, ja, natürlich nicht alle physisch vor Ort, aber es gibt großartige Dinge, die man online machen kann. Ich sehe da schon eine Chance. Aber ich glaube, dann müssen auch sozusagen alle Menschen, die daran interessiert sind, ihren Verein erinnern. Wir haben in Freiburg schon einen Videocall gehabt und werden jetzt auch diese Woche Gespräche mit dem Verein haben, um über die aktuelle Situation zu sprechen. Wenn ich jetzt wir sage, ist jetzt zum Beispiel Supporters Crew als Interessensgemeinschaft lokal. Und ich glaube schon, dass man das auch einfordern kann und einfordern muss. Und vielleicht ein Zusatz, weil das ja oft so ein Argument ist, naja, da wo ausgegliedert ist, ist das ja alles anders. Und da muss ich einfach nochmal erinnern, mindestens 51% der Stimmen liegen beim e.V. Und damit haben da auch die Mitglieder letzten Endes die Hoheit darüber. Und das muss man auch nutzen.
Aber sind wir da nicht vielleicht in einer sehr kleinen, sehr exklusiven Blase? Weil ich hatte die letzten Tage immer schon das Gefühl, wenn ich diese Umfrage lese, dass irgendwie anscheinend alle dafür sind, dass jetzt unbedingt sofort nächste Woche wieder Bundesliga ist. Und ich mich dann umgehört habe bei meiner Twitter-Fußballblase zum Beispiel. Ja, da ist irgendwie keiner dafür. Das hatten wir in der letzten Sendung schon das Thema. Ist es nicht so, wenn man mal einen Schritt zurückgeht? Also ich habe das gemacht, ich habe überlegt, ja, wieso ist das denn so? Wieso ist denn mein Bild so anders anscheinend als das der Fußballgesellschaft? Vielleicht gibt es einfach viel mehr Leute, die nicht so emotional sind und einfach auf dem Sofa sitzen und sich das angucken, denen das wurscht ist, ob da jemand im Stadion ist oder nicht. Und ist es nicht vielleicht dann auch wieder so ein kleines Zeichen, das hatten wir auch mal in einer der letzten Folgen, wenn Mitgliederversammlung ist, dann sind eben doch nicht alle Mitglieder da. Philipp, sollten wir dann doch vielleicht alle mal hingehen und wirklich irgendwie uns mehr einbringen, weil wir denken ja immer, es ist alles super.
Ja, ich glaube, alle ist unrealistisch, weil es einfach Hürden gibt. Also ich wohne, wie gesagt, am Bodensee und wenn die Mitgliederversammlung am Montagabend um 20.30 Uhr ist, ist es für mich dann nicht immer möglich. Aber ich versuche so oft hinzugehen, wie es geht, gerade als es eine Mitgliederversammlung gab, die bei uns sehr wichtig war für den SC, als es auch um 50+1 ging, habe ich mir dann tatsächlich auch mal einen Tag freigenommen und bin hingegangen, weil es mir eben so wichtig war. Und ich habe immer so ein bisschen Angst, ich sehe die Beispiele Köln, Hamburg, Stuttgart, wo einfach gesagt wird, ja Leute, wenn wir nicht ausgliedern, dann steigen wir in die zweite Liga ab oder spielen nie wieder Europapokal. Und damit kriegt man manche Leute, glaube ich. Und ich weiß nicht, wie groß da die Zahl ist, die Leute, mit denen man mit einer gewissen Manipulation, die es einfach auch ist, Angst schüren kann und die danach sagen, ja gut, vielleicht ist ein Investor doch so gut. Oder einer wie ich, der sagt, mir ist es letzten Endes egal, wenn der SC dann in die zweite Liga absteigt und ohne einen Investor in der zweiten Liga spielt, gehe ich trotzdem hin, weil es einfach mein Verein ist. Da stehe ich deutlich mehr dahinter, als zu einem Verein zu gehen, der Champions League spielt, aber Investoren geführt ist. Also so geht es mir, aber ich weiß nicht, wie groß die Zahl derer ist, die bei denen es tatsächlich so ist. Der SC ist ja noch ein relativ kleiner Verein. Ich glaube, dass man in Freiburg tatsächlich Schwierigkeiten hätte auszugliedern. Aber bei anderen Vereinen, wie zum Beispiel Köln, die um die 100.000 Mitglieder haben, wenn du da sagst vor der Mitgliederversammlung, werden wir nicht ausgliedern oder Investoren ins Boot holen, dann steigen wir langfristig ab in die zweite Liga und in die dritte Liga. Da hast du, glaube ich, dann genug Leute hinter dir, die dir dann auch folgen. Und obwohl so ein Investor, und das muss man sich ja immer vor Augen halten, einfach kein sofortiger Erfolg ist, meistens noch nicht mal langfristig. Also Stuttgart, zweite Liga, Hamburg, zweite Liga, Hannover, zweite Liga, die haben alle Investoren drin. Gibt auch gegenteilige Beispiele, klar mit Hoffenheim und so. Aber auf der anderen Seite interessiert es halt langfristig keinen Menschen. Also deswegen... Ja, geht zu der Mitgliederversammlung, seid, macht eure Meinung kund. Also da stehe ich voll dahinter. Ja.
Ein gutes Abschlusswort für den ersten Block dieser Sendung, Philipp. Wir melden uns gleich nochmal zurück und sprechen dann vielleicht auch mal über die Spieler, von denen man im Moment auch nicht so will.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich viel hört. Bis gleich. Willkommen zurück bei meinem Sport-Podcast. Willkommen zurück im Füchsle-Talk. Wir sprechen überraschenderweise für euch vermutlich nicht immer noch über den SC Freiburg und immer noch über diese komische Krise, die wir gerade haben. Wir haben jetzt gehört, es ist irgendwo logisch, dass die Liga möchte, dass wieder gespielt wird. Man selber will es ja eigentlich auch, aber man hätte halt einfach gerne, dass es normal weitergeht, wie in allen anderen Bereichen des Lebens, wo es eben gerade nicht normal weitergeht. Was mich so ein bisschen wundert, Philipp, wir lesen immer, die DFL will weiterspielen, die Vereine brauchen das Geld, die Sender wollen es teilweise nicht zahlen, The Zone zofft sich mit Eurosport und so weiter. Aber aus meiner Sicht ist es so, dass irgendwie niemand die Spieler zu fragen scheint. Ich habe nur von Maxi Arnold gelesen, dass er keine Lust hätte, wenn er irgendwie in Hotels kaserniert würde, dann würde er nicht spielen. Und ich habe von Marc Uth gelesen, er ist auf jeden Fall dabei, obwohl er Asthma hat. Aber ich finde es eigentlich auch ein gesundheitliches Risiko. Und niemand scheint diese Spieler gefragt zu haben. Oder sie sind sehr still in der Öffentlichkeit. Wie siehst du das?
Also ich habe auch nicht viel mitbekommen. Ich habe nur von einem spanischen Zweitligaspieler mitbekommen, der gesagt hat, wenn weitergespielt wird, werde er seine Karriere beenden. Ich weiß nicht, ob man die Spieler fragt, ob die überhaupt das Recht haben, gefragt zu werden. Klar kann man sagen, klar hat man immer das Recht, möchte nicht falsch verstehen, aber ich weiß nicht, wie viel Druck dann der Verein auf die Spieler, also auf den Spieler ausübt, der sagt, er möchte nicht spielen. Also kann ich nicht so richtig einschätzen. Oder ob die Spieler nicht einfach, man hat ja gelesen von jedem einzelnen Spieler gefühlt, dass er froh ist, dass sie wieder trainieren dürfen. Das ist ja auch schon ein Risiko. Also ich kann das so gar nicht einschätzen, aber ich bekomme auch wirklich sehr wenig mit, was das betrifft. Also ob da die Spieler überhaupt wirklich aktiv gefragt werden oder ob einfach jeder davon ausgeht, dass sie eh wollen, kann ich gar nicht so richtig einschätzen.
Ja, Sven, wie siehst du das? Wir haben auf der einen Seite Aki Watzke gehört, was er gesagt hat. Die sind ja alle fit. Da passiert schon nichts.
Wir können alle zwei Tage spielen.
Genau. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt in Frankreich einen Spieler, der ist 23 und lag zwei Tage im Koma. Wie passt das zusammen? Dass sich da niemand von der Spielergewerkschaft oder so auch mal hinstellt und sagt, ja, Entschuldigung, vielleicht ist es doch gar nicht so die geile Idee.
Naja, es sind halt Zirkuspferde und wie das mit Zirkuspferden so ist, wenn die Vorstellung ist, wird erwartet, dass sie rennen und springen und tun. Und so ist es in dem Fall eben auch. Packen wir das unter kalkuliertes Restrisiko, da wohnt er auch immer, wir nehmen ja Montagabend auf, das darf man sagen, 27. April, die dritte Liga hat bekannt gegeben, dass sie weiterspielt und der Vater eines Spielers von Waldhof Mannheim ist an Covid-19 gestorben. Ich weiß nicht, wie man dem Spieler auch nur annähernd verlangen kann, dass er die Saison zu Ende spielt. Das ist wie so viele Fragen, die einfach so vollkommen ungeklärt sind und stillschweigend hingenommen werden. Auch diese Nummer, ja, wenn es dann einen Fall gibt, dann muss man den eben rausnehmen. Ob der andere angesteckt hat, wird man dann sehen. Also es gab ja, wenn du dich mal so umschaust, weil du ja vorhin auch gefragt hast, wie diese Umfragen zustande kommen. Wenn du dich mal umschaust, wie teilweise die Diskussionen geführt werden, dann ist es ja, wie soll ich sagen, an Abstrusität und Intelligenzfeindlichkeit schwer zu überbieten, was du da teilweise zu hören bekommst. Auch diese Nummer, ja, weil was ist denn, wenn ein Spieler positiv ist, dann ist das ganze System eigentlich hinfällig, dann kannst du aufhören, weil du das Risiko nicht in Kauf nehmen darfst, dass ein Sportler dauerhaft schwere gesundheitliche Schäden nimmt, in dem Rahmen, wenn das jetzt kannst du sagen, der kann sich auch verletzen oder Dietmar Jakobs damals, der im Netz hängen blieb, all diese Dinge können passieren. Aber in dem Fall nimmst du es ja bewusst und wissentlich in Kauf, dass es außerhalb des Sports eine Verletzung sein kann. Und ich finde, das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Ja, so nach dem Motto, positiver Fall, den nehmen wir raus, der Rest kann ja weiterklicken, ist ja das, was teilweise ernsthaft zu hören war. Und wie gesagt, wir müssen immer wieder auf den Punkt kommen, meine Kinder dürfen nicht auf die Spielplätze hier im Ort, die sind alle abgesperrt, meine Kinder dürfen nicht hier auf die Bolzplätze hier im Ort, wir haben drei Vereine im Durchschnittsdorf, sind alle gesperrt, wir halten weiter Abstand von den Großeltern, wir tun alles dafür, damit Risikogruppen sich nicht infizieren. Was ist denn eigentlich mit Trainern? Sind es keine Risikogruppen? Der Freiburger Trainer ist beispielsweise auch nicht mehr der Jüngste. Und da gibt es noch andere. Aber Fußball-Bundesliga findet statt unter einem Hygienekonzept fürs Drumherum. Aber willst du ein Hygienekonzept denn auf dem Spielfeld umsetzen? Und das sind Fragen, die einfach nicht beantwortet werden. Das ist einfach von hinten bis vorne unehrlich. Und das nervt mich echt sehr.
Ich würde gerne mal da reingrätschen und ein paar Aspekte nochmal aufgreifen. Ich finde, dass man auch in der Argumentation, die ihr jetzt über Spieler gesagt habt, dann macht man ja genau das Gleiche weiter und gesteht ihnen nicht zu, dass sie mündige Menschen sind. Also weil man sagt, sie sind irgendwie Zirkuspferde oder so. Ich möchte da nicht zwingend dagegen sprechen, dass das manchmal so anmutet. Aber die Spieler sind erwachsene Menschen tatsächlich. Und ich frage mich, ich würde die Frage ein bisschen andersrum drehen und mich fragen wollen, verstehen denn Spieler mittlerweile, dass es gut wäre, wenn sie auch Arbeitnehmerrechte aushandeln würden in ihren Verträgen und wenn sie sich von Beratern unterstützen lassen würden, die ihr gesamtheitliches Wohl im Blick haben und nicht ihren eigenen Profit, und aber auch als Spieler gibt es auch Spieler, die haben auch nur ihren eigenen Profit im Kopf, und wenn ich für einen höheren Verdienst bereit bin, Arbeitnehmerrechte oder was auch immer aus meinem Vertrag zu streichen. Also ich finde, die Dinge, da muss man mitdiskutieren, wenn man darüber, wie werden Spieler einbezogen oder nicht, spricht. Und ich kann sie gar nicht beantworten. Ich habe keine Meinung dazu. Mir fällt nur auf, dass Fragen des Arbeitnehmerrechts, dass Fragen, warum gibt es denn überhaupt Betriebsräte in den Fußballvereinen, warum sind so wenig Spieler in Deutschland in Spielergewerkschaften organisiert, was ist da mit solidarischem Handeln innerhalb von, also unter Spielern, wenn der Transfermarkt kaputt geht, wenn Kader verkleinert werden, also da gibt es ja ganz schön viele Fragen, die ja auch Einfluss haben auf den eigenen Arbeitsmarkt, also wenn man es jetzt wirklich mal als Betätigungsfeld auch begreift. Und das sind Fragen, die für mich tatsächlich sehr wenig gestellt werden. Mhm. Und dann gibt es ja auch, finde ich, Selbstbestimmungsfähigkeit, wo Menschen auch entscheiden können, ob sie einer Situation sich aussetzen oder nicht. Jetzt mal außerhalb der Frage, ob das behördlich dann genehmigt ist oder nicht. Ich weiß aus anderen Arbeitsbereichen, dass Menschen, die psychisch überfordert sind mit der Situation, weil sie arbeiten gehen müssen, weil sie einen Arbeitsvertrag haben, dass die sich krank schreiben lassen. Und ich will nicht sagen, dass das schön ist, aber es ist eine Option. Es ist eine Option, wenn ich meiner Berufstätigkeit gerade nicht nachgehen kann, mich krank schreiben zu lassen, dann kriege ich weniger Geld, dann ist das auch nicht alles sehr toll. Ich will auch nicht sagen, dass das die Lösung ist. Viel besser sind einvernehmliche Lösungen mit dem Betrieb. Aber das fehlt mir ein bisschen in dieser Diskussion. Und das Zweite ist, mit den Einschränkungen sozusagen zu argumentieren, dass es überall Einschränkungen braucht. Das fällt mir nur aus, eher eine Beobachtung in der Diskussion, weil ich kann sehr gut verstehen, dass das, ich glaube, wir alle schränken uns gerade massiv ein und wir alle sind selbst betroffen oder haben Menschen, die Homeoffice, Kinderbetreuung, alles Mögliche unter einen Hut bringen müssen und dabei auch nicht mehr so viel Kraft haben. Und dann würde ich mir manchmal wünschen, diese Fragen an die Politik zu stellen, wie man das denn gelöst kriegt. Also ich merke immer wieder, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass wenn ich über das Fußballthema spreche, würde ich am liebsten über die gesamtgesellschaftliche Lage sprechen. Und dann fehlen mir auch da einige Antworten, warum ist es nicht möglich, für Kitas ein Hygienekonzept aufzulegen, wenn wir einen Rechtsanspruch auf eine Kinderbetreuung haben oder solche Sachen. Ich kann die auch nicht beantworten, ist auch der falsche Ort hier. Ich wollte nur ein paar Gedanken noch mal mit reinwerfen.
Ja, sehr gerne. Das ist ja auch nur um es kurz anzuschließen, bin da komplett bei dir, Punkt.
Ja, es ist halt auch immer schwierig, so ein Thema wie Fußball plötzlich rational betrachten zu müssen, weil einfach die Umstände anders sind als sonst. Die Emotionen, die hat man ja sonst immer, was ja auch wieder ein Faktor sein könnte, warum man sagen könnte, okay, es ist vielleicht dieses Hygienekonzept nicht ganz bis zu Ende gedacht, weil man sieht dann eben vor, dass pro Bus nur 15 Leute drin sind, dann sitzen die auf der Ersatzbank, da muss immer ein Platz frei sein. Also ich habe das wirklich gelesen und habe gedacht, aha, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, bis das erste Tor fällt. Und dann glaube ich einfach nicht, dass sich alle umdrehen und zurücktraben und auf ihre Position stehen, weil man hat es halt im Blut, man freut sich dann und läuft erstmal hin, vielleicht hält man dann an und läuft zurück, aber es sind einfach absurde Bilder, die da entstehen können.
Aber das ist ja, glaube ich, gar nicht der Fall, weil die Spieler ja, glaube ich, sobald es heißt, okay, in 3 Wochen geht's los oder in 2 Wochen geht's los, ja, ein normales Mannschaftstraining machen und dann ist ja gerade egal, ob ein Spieler auf der Bank sitzt oder nicht, weil er ja im Training auch dabei ist oder nicht. Also die werden ja nicht in Vierergruppen in Freiburg weiter trainieren, aber am Wochenende Bundesliga spielen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert.
Ja, man kann ja auch nur die eine Mannschaft in sich irgendwie von der Außenwelt abschirmen, sage ich jetzt mal. Aber sobald du dann gegen eine andere spielst, ist das Konzept ja auch wieder hinfällig. Also ist es dann so, die Nachspielzeit wird dann verlängert auf die mögliche Inkubationszeit oder gibt es keine Zweikämpfe mehr, sondern Schwalben sind dann quasi vorgeschrieben, wenn man es jetzt mal ganz albern und flapsig sagt. Also ich finde dieses Sicherheitskonzept durchaus sinnvoll zu lesen, bis zu dem Moment, in dem der Schiedsrichter das Spiel anpfeift, weil dann funktioniert es. Und dann ist es eigentlich aus meiner Sicht eine Gefahr, eine gesundheitliche Gefahr tatsächlich, eine potenzielle darüber zu diskutieren, ob man das fortführt oder nicht in dieser aktuellen Lage jetzt im April, Mai. Weil wenn man das mal betrachtet, dann ist das im Prinzip ähnlich, wenn man jetzt vom Alter mal absieht, wie eine Altenheimsituation. Du hast dann eine abgeschlossene Menschengruppe, die keinen Kontakt zu einer anderen Menschengruppe mehr hat und dann plötzlich doch. Und wenn da dann irgendwas schiefläuft, dann hast du 2 Gruppen, die echt ein Problem haben, weil die fassen sich alle gegenseitig an im Training und ja, ist halt nun mal so. Okay, die merkt vielleicht, ich finde nach wie vor, dass es nicht die beste Idee der Welt ist, diese Saison fortzusetzen aktuell oder jetzt darüber zu diskutieren. Vielleicht hätte man noch 2, 3, 4 Wochen warten sollen. Naja.
Ich glaube, wenn die Schulen jetzt tatsächlich sukzessive geöffnet werden, das merke ich nur die ganze Zeit, dass ich ja auch immer die Diskussionen der Zukunft fühlen sich in der Gegenwart so schräg an wie noch nie. Also weil man immer den Status jetzt hat. Vor 2 Wochen habe ich gedacht, wir haben nie eine Maskenpflicht in Deutschland. Jetzt haben wir sie. Also es geht ja in alle Richtungen. Also ich glaube, das macht es auch gerade immer so schwer über Szenarien, vor allem wenn sie dann jetzt gerade mit Öffnung zu tun haben, wenn gerade alles geschlossen ist. sich dann überhaupt vorzustellen, unabhängig jetzt mal vom Fußball.
Das stimmt. Das ist so ein bisschen wie mit Geschichte, dass man, wenn man irgendwie selber in der Geschichte ist, dann kriegt man das ja gar nicht mit. Und im Nachhinein, wenn man was Geschichtliches liest, ist es immer total logisch und absehbar, was auf das andere gefolgt ist. Dominik, jetzt ist aber nun mal so, dass wahrscheinlich das wieder losgeht, weil die Liga muss ja das Geld reinholen für die Vereine, weil man will ja nicht, dass sie auseinanderfliegt und die Liga funktioniert ja nur geschlossen als Ganzes. Aber jetzt mal total wild spekulativ ins Nirvana gesprochen. Was passiert denn, wenn es genauso wird wie mit den Schulöffnungen, die jetzt heute angefangen haben und gleich die erste muss wieder zumachen, weil der erste Schüler positiv getestet wurde heute, weil er in der Schule gehustet hat. Und zack, ist die Schule wieder zu. Dann ist doch eigentlich das eingetreten, was man nicht wollte, nämlich dass zwei Drittel von diesen TV-Geldern nicht gezahlt werden, weil dann kann man ja nicht sagen, ja, wir spielen jetzt irgendwie weiter, weil dann fällt ja schon mal ein Verein aus. Also wäre nicht der Zeitpunkt doch besser gewesen zu sagen, ja, okay, wir überlegen uns jetzt was Grundsätzliches für diese Saison und vielleicht spielen wir die dann nicht jetzt Anfang Mai gleich weiter, sondern wir warten erstmal ab. Wieso denn diese Ungeduld?
Keine Ahnung, das ist jetzt ein bisschen viel hätte Fahrradkette. Also so, man, wenn die Liga jetzt, also wenn die jetzt irgendwie die Politik dazu bekommen, dass sie weiterspielen dürfen, also zumal es ja keine Entscheidung der DFL sein wird letztlich, wenn sie so weit kommen, dann fangen sie halt wieder an und dann wird man sehen, was passiert. Vielleicht geht alles gut, oh Wunder, oder die sind alle so, weiß ich was, fit, oder vielleicht gibt es auch die Herdenimmunität unter Bundesliga-Profis oder so, wäre ja auch was, ne? Also ich scherze, keine Ahnung. Also das wird sich dann entwickeln, das kann eine Riesenkatastrophe werden oder ein Riesendesaster, was du dann kommunikativ auch nicht mehr eingefangen kriegst und dann spätestens dann hast du die Vollkatastrophe und spätestens dann, glaube ich, liegt die Liga ordentlich auf der Nase und dann spätestens dann ist irgendwie das Momentum geschaffen, vielleicht Dinge neu aufzustellen. So, vielleicht hat man mehr Glück als Verstand und es geht irgendwie gut und es fallen halt pro Verein oder pro Mannschaft ein paar Spieler aus und dann zieht man es irgendwie durch, aber auch sportlich ist das ja eine verrückte Situation. Also natürlich verletzen sich immer wieder Spieler, aber hier geht man dann bewusst ein, dass es quasi oder ein höheres Risiko besteht, auszufallen. Und dann lässt man irgendwie so einen Topstar ausfallen oder zwei, drei pro Mannschaft. Und dann sieht es sportlich irgendwie ganz anders aus. Also das wird ja so eine verrückte Nummer. Also ja, vorausgesetzt, es gibt ein paar Ansteckungen oder so, dann wird es echt wild. Und dann muss man mal schauen, wer dann davon betroffen ist und dann, also das wird, da freue ich mich dann auch wieder auf irgendwelche Diskussionen, was irgendwelche Watzkes oder wer auch immer dann so raushauen. So, ne? Also das wird, keine Ahnung, spannend sein. Aber es ist ein bisschen viel hätte Fahrradkette.
Dafür sind wir ab und zu auch bekannt, tatsächlich. Sven, hast du die Regeländerung mitbekommen, dass ab jetzt 5-mal ausgewechselt werden darf?
Bis Ende 2021.
Vorher. Doch super, dann können noch mehr angesteckt werden.
Die Frage ist nur, wie passen die in Zukunft alle auf die Bank, wenn sie 1,50 Meter Abstand haben sollen beim Sitzen?
Ja, auf der Tribünenplatz.
Nein, du, alles gut, ist kein Thema. Ich glaube, das zeigt einfach, so, dass das Ding ist, es weiß keiner irgendwas und keiner hat eine Lösung und du kannst einfach nur davon ausgehen, das irgendwie abzufedern, zu machen, zu tun, Dinge sinnvoll zu finden, Dinge blödsinnig zu finden. Aber ja, das ist einfach auch so ein Zeichen von Hilflosigkeit momentan. Also wenn ich sehe, in den Niederlanden wurde die Liga abgebrochen, da sind manche Vereine auf die Barrikaden gegangen. Deutschland will auf Teufel komm raus seit dem ersten Tag unbedingt weiterspielen wegen der TV-Einnahmen. Wie sieht es eigentlich in England aus? Um jetzt mal so den großen Player im Markt zu nehmen. In Spanien hat Barca lange verhandeln müssen, um Gehaltsverzicht bei seinem Team durchzukriegen, die wohl noch mehr gegen die Wand fahren, als es die Vereine der Bundesliga so tun. Es sind momentan so Abfederungsmaßnahmen. Mehr ist es ja nicht, was da passiert. So, jetzt könnt ihr halt 5-mal wechseln, weil man weiß ja nicht, was da passiert. Und wenn gesundheitliche Folgen auftreten, dann will man das abfedern. Das ist, glaube ich, alles so ein Akt der Hilflosigkeit und krampfhafter Versuch, noch seinen Laden zusammenzuhalten, das Geld zusammenzuhalten. Ich glaube, das wirklich Spannende, wo es dann richtig dramatisch wird, und ihr wisst ja alle, dass ich ein großes Faible auch fürs Eishockey habe, ist die Frage, wie gehst du denn mit der kommenden Saison um? Selbst wenn du die jetzt durchziehst, was passiert denn danach? Es glaubt doch keiner, dass dieses Jahr nochmal irgendwo Publikum in einem Stadion sein wird bei einem Bundesligaspiel. Berlin hat jetzt schon den Erlass draußen, nachdem bis 31.10. alle Großveranstaltungen mit über 5.000 Zuschauern verboten sind. Kulturell liegt die Grenze, glaube ich, bei 1.000. Das ist jetzt schon festgeschrieben, wir reden von bis Ende Oktober. Selbst wenn du das jetzt irgendwie durchziehst, du wirst vor genau dem gleichen Scherbenhaufen und vielleicht noch größeren Problemen zu Beginn der kommenden Saison stehen. Und es gibt ja Sportarten, Basketball hat heute bekannt gegeben, sie machen mit 10 Vereinen weiter von in der Liga mit 17 Vereinen, 10 machen weiter, 7 hören auf mit 2 Fünfergruppen. Das ist irgendwie alles so ein Akt von Verzweiflung, aber mit sportlichem Wettbewerb und mit dem, was wir eigentlich wollen, hat es doch nichts mehr zu tun gerade. Und das ist schon das, was mich da so ein bisschen auch anfuchst. Ich habe das ja in der letzten Sendung gesagt. Was glaubt ihr denn, was wir da für einen Fußball sehen werden? Was glaubt ihr denn, was wir denn da für einen Sport sehen werden? Also so ausgehungert kann, glaube ich, keiner sein, dass er das dann irgendwie sich noch schönreden kann. Und das noch mit der Perspektive, mit Blick auf August, September, Entschuldigung, Philipp, gerade noch den Satz, wieder genau vor den gleichen Problemen stehen wirst und dass sich bis dahin nichts geändert haben wird an dem Ganzen, weil bis dahin mit Sicherheit kein Impfstoff auf dem Markt sein wird. Jo, dann verzweifeln wir dann halt wieder weiter. Das ist einfach Flickschusterei momentan in Hochform.
Ja, und was ich mir auch, also der sportliche Wert zum Beispiel von der Europapokalqualifikation, wo doch keiner weiß, wann man wieder Europapokal spielen kann. Also ich bin inzwischen so, ja, ich wollte unbedingt, dass der SC nach Europa kommt. Und jetzt denke ich mir so, naja, also wenn man keine Zuschauer in den Stadien hat, dann braucht der SC auch nicht Europa spielen. Also das wird ja dann auch irgendwie so ein bisschen, ja, also ich finde es wirklich echt schwierig. Übrigens, die Spanier und die Engländer wollen auch weiter spielen, allerdings erst im Juni.
Genau, also England kam heute, dass sie ein Konzept erarbeiten, so schnell wie möglich wieder den Spielbetrieb aufzunehmen, in Klammern ab Juni.
Kurze Frage, für Europapokal müssen aber die Reisemöglichkeiten wieder geschaffen werden, ne?
Ja klar, und das ist ja, glaube ich, relativ unrealistisch, dass das passiert, glaube ich. Also außer man sagt irgendwie, okay, wir spielen die Europa League an 5 Orten irgendwie aus. Aber das stelle ich mir sehr schwierig vor, weil das hält ja keinen Rasen der Welt aus.
Das wird auch nicht funktionieren, weil genauso wäre ja die Europameisterschaft gewesen. Und aus Gründen findet sie ja nicht statt. Also das wäre ja genau das Konzept gewesen. Wir spielen einfach in 10, 12 Ländern statt in allen Teilnehmern der UEFA, diese Europa League oder die Champions League. Das ist alles totaler Wahnsinn. Plus, das kommt ja auch noch dazu, das sind ja auch alles Wettbewerbe, die im Moment on hold sind. Der Pokal fand ich auch ganz witzig, habe ich gelesen, ja, das Pokalfinale ist jetzt abgesagt, habe ich war das vielleicht sogar Freitag gelesen und habe dann gedacht, so, aha, interessant, weil...
Die spielen den DFB-Pokal schon zu Ende, glaube ich.
Ja klar, aber ich fand es so lustig zu lesen, dass das Finale abgesagt wurde, ohne dass irgendwie ein Wort übers Halbfinale verloren wurde, was an dem Tag, glaube ich, das wäre letzte Woche gewesen. Das fand ich dann irgendwie so ein bisschen schräg. Also die Zusammenfassung der heutigen Sendung bis jetzt ist also quasi, wir wissen alle nichts, wie alle anderen auch, umso krasser, dass es Leute gibt, die das entscheiden müssen. Ich glaube, in letzter Konsequenz, korrigiert mich bitte, ist es, glaube ich, das Innenministerium des Bundes, weil es für Sport zuständig ist. Sind wir mal gespannt.
Das ist Ländersache.
Ist es tatsächlich Ländersache?
Ländersache.
Das hatten wir ja bei den Absagen der Spielen, wurde es ja auch sehr deutlich. Also ach, stimmt,
da warst du ja auch so ein Flickwerk.
Ja, fast das Glück gehabt, unser letztes Spiel bei Rasenballsport Leipzig zu haben. Zum Glück hat das nicht geklappt mit dieser letzten Paarung, finde ich zumindest persönlich.
Ich wohne ja in Leipzig, da gab es ja auch die Geschichte mit diesem Champions League-Spiel, dass da Leute quasi direkt aus Ischgl in die VIP-Loge geflogen sind, hier zur Champions League. Und ob das so ein Spreader-Event war, das hat sich aber so ein bisschen im Sand verlaufen, Gott sei Dank, das Thema. Aber das war auch so ein bisschen gruselig, das zu lesen. Einfach eine wirklich verrückte Zeit. Und man ist ja sowieso in diesem speziellen Stadion sehr ungern, wenn man ehrlich ist. Naja,
Ich möchte noch einen Gruß loswerden. Dietmar Hopp wurde am Samstag 80. Die Rhein-Neckar-Zeitung hat ihm eine Sonderbeilage über 32 Seiten gewidmet. Ich finde, dem sollten wir uns anschließen.
Sind da die besten Sprüche über Dietmar Hopp drin oder was haben die da abgedruckt?
Nein, ich weiß jetzt leider den Titel nicht mehr. In meiner Timeline gibt es einen Kommentar dazu. Dietmar Hopp wird 80. Die große Ernst Sonder Visionären Weltverbesserer, irgendwie sowas. Ja. Und da war, glaube ich, der Titel.
Das ist ja auch was ich sehr schade finde, dass einfach, also allgemein gesellschaftlich und jetzt gerade auch wieder sehr konkret, einfach Themen runterfallen. Also, wenn man überlegt, werden vor zwei Sendungen, das ist jetzt nicht keine 100 Jahre her, da haben wir über irgendwelche Transparente uns aufgeregt.
Hätte auch keiner gedacht, dass das kein Thema mehr
ist. Ja, und danach war nur noch ein Spiel und jetzt reden wir über, es ist alles eine sehr komische, eine sehr absurde Zeit. Ja gut, dann machen wir an der Stelle vielleicht noch ein kurzes Break und hören uns dann gleich nochmal.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wir sprechen zum Beispiel über die Dauerkartensituation beim SC Freiburg. Bis gleich. Der Füchse Talk April, Sendung 2, Teil 3. Willkommen zurück alle miteinander. Wir haben vor der Sendung ein bisschen privat gesprochen und da hat der Philipp erzählt, er hat seine Dauerkarten quasi ein Angebot bekommen. Was machst du jetzt mit deiner Dauerkarte für die ausstehenden Spiele? Geld zurück, ja, nein. Philipp, was hast du dir da überlegt?
Also da gab es, wie gesagt, die drei Optionen. Geld aufs Geld verzichten, komplett. Der SC behält das Geld. Die Option zu sagen, ich hole mir einen Fanshop-Gutschein oder ich hole mir das Geld zurück. Ich habe für mich entschieden, auf mein Geld zu verzichten. Habe dann ein ganz tolles, exklusives Dankeschön-Video bekommen, das gar nicht mal so exklusiv ist, weil es schon 2500 Leute gesehen haben. Aber ist okay, die Geste ist nett. Ja, ich habe für mich gesagt, ich verzichte auf das Geld, so wie ich es auch beim Eishockey getan habe, wo ich das Geld, wo ich für die Playoffs, für die Karten schon ausgegeben hatte, auch drauf verzichtet habe. Allerdings werde ich das nicht bei jedem Verein machen, aber das ist halt mein Verein. Und wie gesagt, so wie der SC das gemacht hat, fand ich das eine gute Sache. Ich hätte es ein bisschen komisch gefunden, wenn sie mich relativ offensiv angebettelt hatten um das Geld. Das haben sie aus meiner Empfindung raus nicht gemacht, deswegen konnte ich das vertreten, da zu verzichten.
Helen, ist es vielleicht auch tatsächlich was beim SC im Moment ganz positiv stimmt, dass man nicht so offensiv um Geld gefragt wird? Es gibt keine Rettungsaktion, es gibt keinen Nils Petersen-Groschen etc.?
Ich finde das sehr angemessen vom SC, ja. Also ich finde auch, der SC hat sich auch in der Mitgliedermail sehr ausführlich gemeldet und sich sehr großartig für 50+1 positioniert vor ein paar Wochen. Hat selbst dann auch Hilfsaktionen ins Leben gerufen und hat auch in Gesprächen immer klar gemacht, dass sie immer die Möglichkeit der Rückerstattung bieten. Und das finde ich einfach unfassbar wichtig. Es gab ja das, ich weiß gar nicht, ist der Beschluss jetzt durch den Bundesrat auch mit der Gutscheinlösung. Aber da gibt es ja auch bundesweite politische Bestrebungen, dass man gar nicht mehr den Anspruch hat, dass das Geld erstattet wird von einer nicht erbrachten Leistung. Und da hat der SC ja auch in seinem Schreiben sehr deutlich gemacht, dass sie davon keinen Gebrauch machen werden. Und das fände ich auch für alle Vereine wichtig. Aber wir können jetzt ja das nur beim SC uns eindringlich wünschen. Ich finde, sie haben es gut gemacht. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn ich mein Geld direkt auch, sagen wir mal, halb-halb an eine soziale Organisation noch hätte spenden können. Da gab es ja den Erklärhinweis, dass das leichter ist, wenn man dann das Geld sich zurückerstatten lässt und es dann spendet. Aber auch dieser Hinweis war wichtig, finde ich, damit man selbst entscheiden kann, kann ich was geben von meinem Geld, auch unabhängig jetzt von Fußball, aber da kriege ich ja dann Geld zurück. Möchte ich es dem e.V. geben, möchte ich es dem ideellen Bereich geben, einer Stiftung beim Fußball oder wo ganz anders hin, was mich gerade beschäftigt, ob das oder auch an die europäischen Außengrenzen, an Organisationen, die dort Hilfe und Unterstützung leisten. Also das finde ich gut, dass man sich das aussuchen kann. Das war uns auch als unsere Kurve total wichtig, das zu transportieren.
Ich finde auch, also ich kann nicht dazu zustimmen, der SC hat die Ansprache der absolut richtig gewählt. Ne? Auch wieder so ein Moment, wo ich sage, toll, mein Verein, bin ich sehr glücklich mit, wie die das handhaben und wie die das machen. Für mich ist, ich bin persönlich noch nicht entschieden, ob ich die Kohle zurück will oder nicht, weil ich, für mich hängt so der Verzicht darauf oder eine Spende halt schon auch an der Bedürftigkeit. Also ich spende für Pro Asyl, ich spende für Jugend rettet, so, aber da ist für mich einfach klar, dass die Bedürftigkeit oder die Unterstützung eine sinnvolle ist und auch notwendig ist. Und beim SC hätte ich halt so das Gefühl, dass wir wirtschaftlich eigentlich ganz ordentlich aufgestellt sind. Auch jetzt die Art und Weise der Ansprache spricht für mich jetzt nicht so sehr dafür, dass man da irgendwie absolut drauf angewiesen wäre. So, deswegen bin ich persönlich da noch nicht entschieden und frage mich, oh, ich weiß nicht, ich habe ja noch ein bisschen Zeit und gucke dann mal, ob ich, vielleicht gibt es ja Bilder vorab schon mal von dem Schal, den man dann bekommt, wenn man verzichtet, aber ich vermute, der wird potthässlich werden wahrscheinlich, aber gut. Naja, also ich habe da gerade bei uns einfach so das, noch gar nicht so das Gefühl, es ist so zwingend notwendig, darauf zu verzichten.
Ich habe eine Frage zu diesem Schal. Findet ihr das nicht auch ein bisschen unlogisch, dass man auf Geld verzichtet und dann was geschenkt bekommt?
Ja, also ich hätte auch gerne irgendwo angeklickt, ich verzichte auch auf diesen Schal, weil ich auch bezweifle, dass der, ja, also ich finde es strange. Also ich hätte das nicht gebraucht. Also es hätte, aber das war leider dann doch nicht möglich, dass man sagt, ich behalte einfach das Geld und dann passt es schon, aber ich will keinen Schal. Das kann man ja irgendwie nicht verhindern. Ich finde es auch strange. Also ich hätte auch gerne auf den Schal verzichtet.
Aber ich glaube, das ist eine betriebswirtschaftliche Rechnung. Also wenn man was spendet, dann kriegt man ja oft doch was, so Incentives oder was auch immer. So, ne? Da gibt es ja durchaus Erkenntnisse darüber, dass das die Spendenfreudigkeit steigert. Und so ein Schal, wenn die dann, keine Ahnung, 5.000 so Schals produzieren lassen, das kostet ja, ich sag mal dann, nicht die Welt. Also so ein Schal, wenn du den billig produzieren lässt, was ich natürlich nicht hoffen würde, sondern hätte ja den Wunsch, dass es ein Fairtrade-Produkt mit Bio-Baumwolle oder weiß ich was ist. So, aber trotzdem ist der im Einkauf wahrscheinlich so überschaubar, dass das wirtschaftlich gesehen sinnvoll ist. Aber im ersten Moment dachte ich auch, hä, wie, ich soll jetzt auf was verzichten und dann schenkt sie mir doch was hinterher. Ja, keine Ahnung. Ich würde das als nette Geste sehen, aber ich persönlich brauche es jetzt auch nicht, zumal ich eh befürchte, dass der einfach schrecklich aussehen wird.
Ja, jetzt habe ich gerade überlegt, man könnte ihn ja dann zumindest, solange es noch keine Masken für alle gibt, als Behelfsmaske verwenden. Also Dominik, du würdest dann lieber an den FC Schalke spenden, die sind ja bedürftig, da suche ich dann später noch die Nummer raus.
Ja, genau. Aber zu Schal, Michael, es gibt dann bestimmt auch eine Schnittanleitung, wie man den schneiden muss, damit man den dann auch als Maske nutzen kann.
Ja, das wäre dann wieder super.
Nee, also ich entscheide schon noch, wo ich hinspende. Und also der SC ist potenziell ein Spendenziel, aber ja, mal schauen.
Mal schauen. Der Sven nimmt auch keinen Schal, weil der hat keine Dauerkarte, die er zurückgibt. Aber ich nehme an, dass du das auch registriert hast, dass wir da, also ich sage wir als Verein, ja, da sehr zurückhaltend waren, was jetzt solche Aktionen anging. Also das Einzige, was ich mitbekommen habe, war, dass die Trikots im Preis gesenkt wurden. Aber das war auch, glaube ich, immer so
um das diese Zeit. Das haben alle Vereine gemacht momentan, um zumindest irgendwo noch einen Cashflow zu generieren und schon mal Einnahmen zu generieren. Also
ja, aber das ist was der SC um die Jahreszeit immer
macht. Ja, das fängt ja jetzt auch an, aber es fing ja auch schon früher an. Also im Borussia Neunkirchen hat zum Beispiel Tickets für ein Geisterspiel verkauft. Also du konntest für 1 Euro ein Ticket kaufen und kannst mit dem das nächste stattfindende Ligaspiel im Ellenfeldstadion besuchen. Sowas, also da gab es Massen an Aktionen. Beim Handball ist es so, dass du jetzt schon Tickets für die nächste Saison kaufen kannst, obwohl du nicht weißt, dass sie stattfinden. Du merkst aber halt schon, dass der SC so leise agiert, hat eben Gründe, wobei es ja auch Möglichkeiten gegeben hätte, an anderer Stelle laut zu agieren. Haben wir eigentlich einen neuen Vereinspräsidenten? Weiß da jemand was? Ja, nein. Also es macht momentan, glaube ich, einfach wie soll ich sagen, es gibt Vereine, die haben einen größeren Druck als der SC finanziell Und das wirft dann aber schon auch die Frage mal wieder auf nach so einer Chancengleichheit im Wettbewerb, die eh schon nicht da ist aufgrund von Verteilung von Geldern und allen Dingen, müssen wir jetzt nicht nochmal reden. Aber Vereine, die sozusagen im laufenden Wettbewerb nach 3 Wochen mehr oder minder in die Knie gehen, wenn keine Einnahmen kommen, andere Vereine, die das stemmen können, da muss man schon mal die Frage wieder aufwerfen, wie gerecht ist es eigentlich, was da gerade passiert. Aber das ist, glaube ich, anderes Thema und länger. Aber dass Leute ihre Dauerkarten erstatten, ist vollkommen okay. Es wird ja viel von Solidarität, sozusagen Spenden zurückgeben, das Geld oder darauf verzichten. Das hängt ja an dem Verein, sonst hat man ja keine Dauerkarte. Ansonsten setze ich mich irgendwo auf eine Haupttribüne und lasse mir Futter bringen. Aber es wirft schon die Frage auf, wer alles nach Solidarität schreit und Solidarität will. Und die Frage muss auf der anderen Seite auch sein. Und das ist schon dann meine Gegenfrage. Ja, was bringt ihr mir eigentlich an Solidarität entgegen? Was bringt ihr uns Fans denn für unsere Bedürfnisse an Solidarität entgegen? Was bringt uns die Liga denn an Solidarität entgegen? Wenn sie sagt, sie hat Solidarität verdient, dann ist meine Frage ja, wofür denn? Und was ist sozusagen euer Beitrag dabei?
Ja, Philipp, ich glaube, jetzt wäre Zeit für Ralf Rangnick, wenn er hier wäre. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir in ein paar Wochen hier sitzen und sagen, ja, Gott sei Dank ist die Bundesliga wieder losgegangen.
Die Menschheit ist gerettet, ey.
Genau,
ja.
Philipp.
Ja, was heißt Gott sei Dank? Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, dass ich da irgendwie in einer zwiespältigen Position bin, dass ich einfach sage, hey, mir persönlich würde das zumindest, was mein Leben Strukturierung, sage ich mal, betrifft, schon helfen, wenn ich abends irgendwie ein Fußballspiel gucken kann. Aber ich bin auch wirklich ein Mensch, der ein Fußballspiel teilweise ein bisschen anders guckt, das einfach taktisch auseinandernimmt. Ich finde es trotzdem interessant. Auf der anderen Seite finde ich es wahnsinnig schwierig. Ich habe heute mit einer Freundin, die nichts mit Fußball zu tun hat, gesprochen und die mich dann gefragt hat, was ist denn eigentlich mit dem Fußball los, dass die sich so eine Sonderrolle rausnehmen und so. Und ich glaube, der Fußball verliert wahnsinnig am Image, das ja eh schon eigentlich kaputt ist. Also, wenn man sich mit Fußballpolitik beschäftigt, denkt, also ist ja einfach viel einfach hinüber. Und ich finde es schwierig. Also ich weiß nicht, Gott sei Dank werde ich wahrscheinlich nicht schreien, aber ich werde auch nicht mir das gar nicht angucken, zumindest vereinzelt, weil ich einfach merke, mir persönlich würde das Leben ein kleines bisschen erleichtern, ohne jetzt aber zu schreien, ihr müsst mir helfen. Gar nicht, sondern okay. Ja, man nimmt es irgendwie entgegen und denkt aber, fühlt sich doch ein bisschen falsch dabei. Also so würde es mir, glaube ich, gehen. Aber wie gesagt, die Menschheit wird der Fußball damit nicht retten, auf gar keinen Fall.
Helene, nochmal die Frage an dich. Den Punkt, den der Sven gerade reingebracht hat mit dieser gegenseitigen Solidarität, hast du da einen Ansatz, hast du da eine Idee, wie man das, ja, einfordern wäre vielleicht zu groß gesagt, aber wie man das vielleicht schaffen könnte, dass die Liga auch mal auf sich selber schaut, wie sie sich verhält und nicht nur, ja, die bösen Fans, die machen immer alles kaputt oder uns nur als Kulisse für die tollen Werbevideos verwendet?
Naja, das erfordert ja Selbstreflexion und die kann man halt ganz schön schlecht von außen jemand auferlegen. Ich glaube, dass das durch Gespräche stattfindet und ich glaube tatsächlich, dass das lokal am ehesten möglich ist und nicht auf bundesweiter Ebene, weil man da anders ja auch miteinander verbunden ist. Und auch da ist ja, also in Freiburg ist schon auch vieles gut, wenn man jetzt auf die richtig krassen Sachen, die jetzt gerade deutlich werden bundesweit, guckt, dann arbeitet da Freiburg sehr vorbildlich, finde ich. Und trotzdem gibt es ja auch in Freiburg Dinge, wo es noch einen großen Aushandlungsspielraum gibt, sage ich mal, für den Ausgleich zwischen wirtschaftlichen Betriebsinteressen und, sagen wir mal, sozialromantischen Faninteressen. Also da sind wir jetzt ja auch nicht die Vorreiter, wie man es perfekt macht. Ich weiß nicht, ich glaube, eine Lösung habe ich nicht. Ich könnte nur immer alle Vereinsvertreter, ich kenne so wenig Vereinsvertreterinnen, aber auch diese auffordern, in die Gespräche zu gehen und sich anzuhören, was wirklich für die Fußballgemeinde sozusagen wichtig ist, und die Menschen fragen und ihnen Gehör schenken und zu versuchen, den Fußball wieder für die Menschen zu machen und nicht fürs Geld. Wenn man diese Richtlinie verfolgen würde, wäre, glaube ich, schon ganz schön viel gut.
Ja, aber könnte man nicht ganz ketzerisch auf die Idee kommen, wenn es jetzt losgeht wieder mit Geisterspielen und es läuft, dann brauchen die uns ja gar nicht quasi.
Ah, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass das sowohl Spieler, Trainer, Vereinsverantwortliche, die lieben den Profifußball schon auch, weil Fans ein Teil des Profifußballs sind. Und dann streiten wir uns ja immer darüber, sind sie eben nur das Beiwerk, damit das Produkt funktioniert, um jetzt mal mit dem Produkt in Seifertsprech zu sein, oder sind Fußballfans eben Teil des Fußballs, weil ohne Fans selbst Profifußball nicht funktioniert. Und jetzt mal blöd gesagt, wenn wir uns 9 Spieltage antun müssen, falls wir das alle tun vor Kameras mit leeren Stadien, glaube ich, wird so deutlich wie nie, dass man ohne Fans das nicht funktioniert. Also das wird jetzt kein Argument für die Fortsetzung der Saison sein. Ich glaube, da reicht eigentlich die Erfahrung von dem einmal. Aber das wird ja sehr deutlich und das sagen ja auch alle. Also ich glaube, da sind sie schon einer Meinung, dass Fans da dazugehören. Und da, die große Frage ist, wie viel muss man sich dann aber auch nach Fans richten? Kann ich Fans nur als Kunden betrachten oder muss ich sie als mündiger Teil des Fußballs betrachten? Das sind ja die spannenden Fragen. Dass sie da sind und singen und Atmosphäre machen, stellt, glaube ich, niemand in Frage.
Aber ich glaube, also sehe ich genauso, ich glaube, das Konzept Fußball funktioniert ohne Fans nicht und auch ohne laute Fans. Funktioniert das nicht, auf jeden Fall nicht in Deutschland, weil ich finde, Fußball in England gucken ist schon auch, hat schon teilweise was von einem Geisterspiel, wenn man da irgendwie Liverpool gegen Norwich guckt oder so. Selbst in Liverpool, wo man ja an so gute Stimmung hat, wenn man vielleicht dort ist oder früher mal war, das ist einfach anders, das ist langweiliger. Und ich finde, also wenn ich den Spielplan so angucke, wenn ich sehe, da hat Hoffenheim ein Heimspiel, dann weiß ich auch, okay, Stimmung habe ich da auch nicht, außer da kommen irgendwie 5000 Gästefans. Und das macht das Produkt Fußball, finde ich, einfach schlechter. Und ich finde, da haben wir in Deutschland eh schon zu viele Vereine drin, die da reinspielen und die das so ein bisschen kaputt machen. Das, was man einfach gerne hat, nämlich Stimmung, Emotion, laute Stimmung. Und ich finde, das wird es noch sehr, sehr deutlich machen. Aber ich glaube, dass auch ganz wenig Leute sagen, ja, Fußball ohne Fans funktioniert besser. Weil dann geht es ja wirklich nur rein ums Sportliche und nicht um die Emotionen. Und dafür ist der Fußball halt zu langweilig. Also wenn man ganz ehrlich ist.
Die Diskussion würde ich gerne nochmal führen irgendwann.
Ja, vielleicht, wenn dieser Spuk vorbei ist tatsächlich. Ich möchte gerne mit was Positivem enden tatsächlich, weil es gibt nämlich was Positives auch an dieser ganzen Lage. Irgendwann werden wir doch höchstwahrscheinlich nochmal alle ins Schwarzwaldstadion gehen, weil unser Verein so clever war, sich mit beiden Stadien in der Lizenzierung anzumelden, was natürlich daran lag, dass man nicht genau wusste, wann man fertig ist. Aber Helene, siehst du vielleicht, du bist näher dran als ich, eine Perspektive zu sagen, ja, wir kriegen da noch einen sauberen Abschied hin, gewollt vom Verein? Oder ist es eher so, ja, das Neue wird jetzt irgendwann fertig, die Dauerkartengeschichte fürs neue Stadion ist jetzt erstmal on hold, weil man nicht genau weiß, wann es weitergeht, aber sobald es fertig ist, spielen wir dort? Oder ist es quasi eine andere Art der Entschädigung möglich für diese ausgefallenen Spiele jetzt bis zum Ende dieser Saison, dass man eben sagt, ja, okay, wir machen jetzt noch zweimal, obwohl es schon ginge mit Umzug, weil alle nochmal sich verabschieden können. Oder bin ich da viel zu romantisch und das ist alles Quatsch, weil ein neues Stadion ist rein wirtschaftliche Aktion?
Also alles, was ich weiß, hat der SC gegenüber uns, SCFR, sehr deutlich gemacht, dass sie und ich glaube auch, vielleicht auch in einem Newsletter geschrieben, dass ein Abschied geben soll im Dreisamstadion. Und das ist ja auch total wichtig, das äußern auch unfassbar viele Fans. Ich meine, Ich bin halt groß geworden im Dreisamstadion. Ich glaube, euch geht es nicht anders. Und diesen Ort zu verlassen, ist ja auch ein Stück von seinem Sozialisationsort zu verlassen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass da eine Sensibilität gibt. Wichtig wäre, dass ein Pflichtspiel ist, für mich zumindest und für andere Leute, mit denen ich gesprochen habe. Und eben nicht ein Freundschaftsspiel, mit dem man dann dort rausgeht. Wann das sein wird, wissen wir, glaube ich, gerade alle nicht. Aber ich gehe stark davon aus, dass es so sein wird. Es hat sich auch, wir haben ja, also Corillo hat ja eine Umfrage gemacht, ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal gesprochen habt, mit 900 SC-Fans. Da war auch, kann ich schon mal vorwegnehmen, eine Aussage, dass das letzte Spiel im Dreisamstadion unbedingt sein muss.
Das sehe ich zu 100% genauso. Und ich finde auch, es ist wahnsinnig wichtig, dass es kein irgendwie Freundschaftsspiel ist oder noch schlimmer, irgendwie nichts gegen Traditionsmannschaften, aber irgendwie zwei Traditionsmannschaften gegeneinander. Weil das hat einfach nicht diese Stimmung, diese Emotion, sondern ich finde es wahnsinnig wichtig, dass es das letzte Spiel im Dreisamstadion für die SC-Herrenprofis ein Pflichtspiel ist und kein Testspiel oder irgendein Gaudi-Kick. Das würde dem nicht gerecht werden.
Dominik, da bist du wahrscheinlich auch dabei. Und es wäre dann auch das Spiel, wo der komplette Füchsle-Talk tatsächlich mal in Freiburg wäre, höchstwahrscheinlich.
Klar, keine Frage. Also ich habe mich eh schon geärgert, dass das letzte Heimspiel gegen Schalke wäre, weil Schalke mag ich einfach nicht. Haben wir ja eben, glaube ich, schon mal ein paar Gründe genannt. So, aber trotzdem stand dieser Tag einfach hoch und heilig, so fett im Kalender, und da hätte alles passieren können. So, da muss man einfach, oder hätte ich einfach hin müssen, so, und es wäre auch krass emotional geworden. Also insofern, da bin ich voll bei euch. Es braucht dann ein adäquates letztes Spiel im Dreisamstadion, und das ist nicht getan mit irgendeinem komischen Kick, wie es zur Saisoneröffnung immer gibt oder so. Also ja, aber ich habe auch die Hoffnung oder habe bisher auch nur wahrgenommen, dass der Verein das schon auch so auf dem Schirm hat.
Ja, Dominik, das ist uns alle zu wünschen, dass wir das schaffen, uns alle nochmal in Freiburg zu sehen und vor allem in diesem schönen Stadion zu sehen, wo wir, glaube ich, da bist du nicht allein, Helen, mit der Sozialisation. Da bist du, glaube ich, hier in guter Gesellschaft in dieser Grüße. Das war's für heute vom Füchsle-Talk. Wir haben übrigens auch nicht nur alle einzelnen Twitter-Handle, es gibt auch einen Füchsle-Talk-Account. Vielen Dank mal für das ganze Feedback, was wir da auf die letzte Sendung im Speziellen auch bekommen haben. Das war sehr schön, macht das gerne weiter. Und wenn ihr den nicht kennt, dann gibt es einen Plus-Button bei Twitter. Da müsst ihr einfach @fuexle_talk, ja, Umlaut, füchsle_talk, uns raussuchen, uns abonnieren, und dann könnt ihr uns auch schreiben. Das war's für heute. Wir hören uns demnächst wieder, sag ich mal. Und ich hoffe, dass dann irgendwann mal wieder...
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der sportlich wird und irgendwann dann auch mal wieder normal sportlich wird. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.